Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wo gibt es einen so überschwänglichen Jubel, eine solche bis ins Innerste dringende Freude wie zu Ostern? Kein Ereignis der Weltgeschichte hat die Menschen auf der Erde so verändert wie der Ruf in der Osternacht. Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Vielleicht ist der Jubel und die Freude aber nur darum so groß, weil sie tief in das Herz geht und wir spüren, dass es etwas Wesentliches geschehen ist, etwas, was mit mir persönlich zu tun hat. Aber schauen wir zunächst einmal auf den biblischen Bericht im Markus-Evangelium, wir haben ihn gerade gehört. Am ersten Tag nach dem Sabbat gehen die Frauen morgens zum Grab. Sie haben gewartet, bis der Morgen anbricht, an dem sie einen letzten Liebesdienst für Jesus tätigen können. Er soll nicht wie ein Hund begraben werden. Das war nun übrig geblieben von der großen und breiten Wirksamkeit des Jesus von Nazareth. Die Gewalt hatte zugeschlagen, die Macht des Hohen Rates und die Macht des römischen Staates. Die Stimme Jesu ist zum Schweigen gebracht worden. Die Angst ist über viele gekommen und mit der Angst der Unglaube. Die neue große Möglichkeit, die aufgebrochen war und mit der so viele Hoffnung verbunden war, ist eben doch eine Illusion geworden, so dachten die Menschen. Auch die Frauen trauerten und waren niedergeschlagen. Jesus von Nazareth, den sie verehrten und liebten, lebt nicht mehr. Wie häufig hatten sie ihm zugehört, und wie oft sagt er genau das Richtige? Wie häufig gab er ihnen und anderen Orientierung für ihr Leben? Und nun war dieser Jesus von Nazareth hingerichtet worden. Alles war nun zerstört. Ja, es brach eine Welt zusammen. Hatten sie durch Jesus Kraft und Zuversicht gewonnen, stürzen sie jetzt genau ins Gegenteil. Angst und Mutlosigkeit machte sich breit. Selbst seine Jünger versteckten sich und hatten Angst, dass sie verhaftet werden würden. Es waren schlaflose Nächte, die so viele quälende Fragen aufwarfen. Sie werden sich nach dem Sinn des Ganzen gefragt haben und werden keine Antwort gefunden haben. Ja, und wie sollte es jetzt weitergehen? Auch die drei Frauen kamen nicht zur Ruhe. Für Maria Magdalena, für Marie, die Mutter des Jakobus und für Salome war alles, an das sie geglaubt haben und das, was sie sich erhofft haben, entleert. Es war trostlos. Sie werden sich gefragt haben, was können wir noch tun? Hat er sich ihnen nicht immer zugewandt und ihnen viel an Wärme und Liebe gegeben? Sie wollten ihm danken dafür, was er an ihnen getan hat. Und das Einzige, was noch geblieben ist, war, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Und deswegen wollten sie keine Unkosten scheuen und ihn mit teurem Öl einsalben, so wie es damals im Orient üblich war. Das waren sie Jesus schuldig. Weil sie Angst hatten vor der Verfolgung des Hohen Rates, beschlossen sie, nach dem Passafest ganz früh morgens, kurz nach Sonnenaufgang, sich aufzumachen, das nötige Öl zu besorgen und im Schutze des frühen Morgens zum Grabe Jesu zu gehen, um den Leichnam Jesu zu salben. Sie wollten so mit ihm Abschied nehmen. Die Frauen machten sich mit bangen Herzen auf und im Schrecken der vergangenen Stunden hin zum Grabe. Kurz bevor sie das Grab erreichen, fiel ihnen ein, dass sie in aller Aufregung vergessen hatten, daran zu denken, wer ihnen denn den schweren Grabstein vom Grabe Jesu wegrollen sollte. Vielleicht, so dachten sie, werden sie irgendjemand finden auf dem Friedhof, der ihnen helfen würde. Und plötzlich, kurz bevor sie vor dem Grab waren, sahen sie, dass der Grabstein bereits weggerollt war. Sie erschrecken sich und halten kurz inne. Sie werden sich vielleicht gefragt haben, ist da schon jemand da, den den Leichnam Jesu salbt? Oder schauen die römischen Soldaten im Grabe nach dem Rechten? Die drei Frauen wollten es wissen und nehmen all ihren Mut zusammen und gehen durch die Öffnung in das Grab hinein. Wie werden sich die Frauen erschrocken und entsetzt haben, als sie statt des Leichnamens etwas ganz anderes vorfanden. In der rechten Ecke saß eine Gestalt mit einem langen weißen Gewand. So wird es berichtet. Bevor die drei Frauen merken, was da geschieht, spricht die Gestalt. Sie beginnt, wie alle Boten Gottes in der Bibel, mit dem Wort: Fürchtet euch nicht. Und sie fährt fort: Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht mehr hier. Geht zu den Jüngern und sagt ihnen, Jesus erwartet sie in Galiläa. Nachdem die Gestalt aufgehört hatte, zu den Frauen zu reden, drehten sich die Frauen benommen um und gingen zum Ausgang des Grabes. Und als sie vor dem Grab gelangt waren, begannen sie zu rennen. Sie zitterten am ganzen Leib und wussten nicht, wie sie sich das alles zu erklären haben. Wir werden diese biblischen Berichte von der Auferstehung nur verstehen, wenn wir den Tod Jesu ganz ernst nehmen. Und damit kommen wir an die Grenzen, die unser menschliches Denken, Leben und Wirken aufzeigt. Jesu Tod wird in der Erzählung nicht verharmlost. Dieser Tod ist eine Erschütterung und eine Katastrophe. Er wird auch nicht irgendwie sentimental abgeschwächt oder gar hinter einer Pose eines tragischen Helden versteckt. Der menschliche Leib ist zum Leichnam geworden. Und der Wunsch der Frauen, den teuren Leichnam mit Öl zu salben, könnte höchstens der sichtbaren Verfall des Körpers ein wenig verzögern. Das Grab ist wirklich der Abgrund, in dem das Leben versinkt. Der Stein vor dem Grabeingang weist unmissverständlich darauf hin, dass jegliche Hoffnung ein Ende gefunden hat. Die Frage der Frauen, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür, ist die Frage aller Menschen, die an dieser undurchdringlichen Wand stehen und bis ins tiefste Innere hinein erschüttert sind. Wir Menschen spüren zum einen die unfassbare Tatsache, dass das Leben, das wir in allen Phasen unseres Lebens lieben und suchen, jenseits dieser Wand ist. Und zum anderen, dass wir ehrlicherweise zugeben müssen, dass wir diesen Grenzstein nicht umstürzen, nicht verrücken und nicht wegwälzen können. Als die Frauen sahen, dass der Stein vor dem Grab weggeschoben war, entsetzten sie sich und staunten fassungslos, als sie den Engel erblickten. Und der Engel erscheint in der biblischen Geschichte immer genau an der Stelle, wo die Wand des irdischen Geschehens durchbrochen ist und eine Wirklichkeit anderer und höherer Art einbricht in den Raum unserer begrenzten Welt. Was der Engel im leeren Grab zu den bestürzten Frauen sagt, ist wirklich die Botschaft von drüben. Nur durch die Offenbarung können wir sterblichen Menschen begreifen, was hier geschehen ist. Denn wenn der Engel den Frauen enthüllt, dass er, der Herr, nicht hier sei, so meint dieses Hier doch nicht nur das Grab als die Ruhestätte der Toten, sondern auch keinen anderen Ort auf dieser Welt. Die Verwandlung, die mit dem Gekreuzigten geschehen ist, hat ihnen den normalen Bedingungen der Körperlichkeit und damit auch des Raumes entrückt. Die Jünger sollen nach Galiläa gehen. Das ist der Ort, wo die Jünger Jesu Reden hörten und darum auch die Wirklichkeit seiner leibhaftigen Gegenwart erfahren werden. Der Weg, den die Emmaus-Jünger gehen, ist der erste Ort, an dem zunächst von zwei Jüngern der Zusammenhang zwischen dem, was über Jesus und von ihm geredet worden ist, mit einer neuen und zunächst noch kaum fassbaren Form seiner Nähe erfahren wird. Und diese Geschichte ist zugleich der eindrückliche Beleg dafür, dass die Verheißung, ihr werdet ihn sehen, nicht auf Galiläa als einen geografischen Ort beschränkt ist. Wenn der Stein, der ebenso unsere Erkenntnis wie unsere Liebe als ein unüberwindliches Hindernis im Wege steht, weggewälzt ist, wenn Christus nicht hier, aber eben darum umso mehr und umso machtvoller wirklich da ist, wenn nicht in ihm der Tod des Märtyrers oder der tragische Untergang des Helden gesehen wird, sondern der Sieg, die Verwandlung, der Durchbruch in einen neuen, höheren Bereich des Lebens gesehen wird, wenn, anders ausgedrückt, die Auferstehung Jesu eine neue Wirklichkeit ist, dann ist an dieser für die Welt entscheidenden Stelle ein Wunder geschehen, das jeder Erklärung oder Beschränkung spottet. Und es gibt dann in Wahrheit nichts Wichtigeres und nichts Dringlicheres, als gegen alle Todesfurcht und gegen alle Atheismus zu verkündigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Liebe Gemeinde, es ist der jahrhundertalte Traum und Wunsch der Menschheit, dass das Leben nicht begrenzt ist, sondern dass es nach dem irdischen Tod eine Zukunft gibt. Gott hat mit der Kreuzigung und mit dem Tod der Auferstehung seines Sohnes gezeigt, dass er die Macht hat, irdisches Leben und ewiges Leben miteinander zu verbinden. Mit der Auferstehung Jesu Christi beginnt eine neue Dimension im Glauben, nämlich, dass Jesus Christus als Erster auferstanden ist und wir, die wir an ihn glauben, auch die Auferstehung in Zukunft haben werden. Jesus ist für uns eine kleine Weile vorausgegangen. Auch wir dürfen den Weg aus der Erde in das Ewige gehen. Jesus ist uns vorausgegangen, um die Angst uns zu nehmen. Er leuchtet mit seiner Auferstehung den Weg aus mit einem hellen Licht. Wir können sehen, es ist alles bereit. Und doch mögen Menschen Zweifel bekommen, weil die Geschichte so unbegreiflich erscheint. So stehen auch wir heute vor dem Grab Christi. Und auch wir mögen uns fragen, wer uns den Stein von des Grabes Tür wegwälzt. Machen wir uns auf den Weg, so werden wir erkennen, dass diese undurchdringliche Wand aus Stein nicht mehr vor der Öffnung liegt. Haben wir Mut, uns darauf einzulassen und gehen in das Grab. Und dann werden auch wir hören die Stimme: Fürchte dich nicht, Jesus ist nicht hier, Er ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden und auch du sollst von den Toten auferstehen und das ewige Leben haben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.